Herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde. Mein Name ist Reinhard Wörlein und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Nürnberg Falcons, der Podcast. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir hier in den Energy Studios in Nürnberg einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Neunmaliger deutscher Meister, zweimal Basketballer des Jahres und Teil der legendären Basketball-Nationalmannschaft, die 1993 Europameister geworden ist. Herzlich willkommen in Nürnberg, Henning Harnisch.
Hallo, ich grüße.
Du bist Vizepräsident von Alba Berlin und normalerweise gewohnt Euroleague, deutsche Meisterschaften, Playoffs. Was denn alles in der Welt hat dich nach Nürnberg verschlagen?
Naja, ich komme zwar aus dem Profisport und arbeite für eine Profimannschaft auch sehr, sehr gerne, aber als Vizepräsident leite ich das Kinder- und Jugendprogramm von Alba und das ist in den letzten Jahren sehr groß geworden. Deswegen arbeite ich auch nicht mehr direkt im Profisport, nur noch an den Schnittstellen und versuche Ideen, die wir in Berlin entwickelt haben, von denen ich denke, dass die generell wichtig sind, Perspektiven für Schulsport und Vereinssport, Unterbau von Schulsport, Kitasport, deutschlandweit mit Partnern stark zu machen. Und wir haben ein Projekt für die Aurides-Stiftung, dass wir ein Modell, wie man den Sport in Brennpunkten von unten bauen kann, wie wir den deutschlandweit groß machen wollen. Und wir suchen deutschlandweit Partner und sind deswegen auch in Nürnberg, weil leider gibt es natürlich auch in Nürnberg Gegenden in der Stadt, wo das Aufwachsen nicht so leicht ist, die Kinder nicht so privilegiert sind. Und die Frage ist, wie schafft man es mit welchen Strukturen und Leuten, dass halt mehr Kinder, Mädchen und Jungen Sportler werden? Und das nicht nur für einen Tag, sondern dauerhaft.
Ah, es gibt dieses Kooperationsprojekt Sport vernetzt, was du angesprochen hast, das Alba Berlin da sozusagen deutschlandweit versucht auszurollen. Es gibt in Nürnberg die Initiative der Tornados Franken, die heißt Beweg dich. Und ist es so gewesen, dass die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen das machen und es würde doch zu euch passen? Oder habt ihr das am Radar, was so in Deutschland passiert vor Ort?
Ja, das Witzige ist, wir machen das jetzt im zweiten Jahr und rollen das langsam aus, suchen Beispielorte und das wächst. Es sind jetzt 15 Orte in Deutschland, in 3 Jahren sollen es 30 werden. In der ersten Runde trifft man natürlich auf viele Basketballvereine, die man kennt, von Nürnberg wussten wir schon lange, dass hier sehr viel läuft. Ich bin auch der wenigen Menschen außerhalb von Nürnberg, der das Konstrukt verstanden hat, wie das alles aufgebaut ist. Ich habe es eben aufgemalt.
Okay.
Und das war richtig. Und finde natürlich die Idee, wie man das unten herstellt, das ist genau unser Denken. Und deswegen sind wir total schnell Partner geworden. Hier arbeiten auch die richtigen Leute, ein Herz am richtigen Fleck und also denkende Leute, das war der Einstieg hier auch gerade im Miteinander arbeiten. Das ist so komisch, ne, weil es ja die Grundvoraussetzung für alles ist, dass man bereit ist, miteinander nachzudenken, was man eigentlich tut. Im Sport ist das oft nicht so. Also nochmal, ich rede nicht vom Profisport oder erste, zweite Liga, sondern wie sich so der Kinder- und der Jugendsport aufbaut. Das ist halt mit allen Stärken, sind da ganz viele Tücken drin, wie dieses System schon immer sehr ähnlich läuft.
Du hast ja relativ vergleichsweise früh, ich glaube mit 30, die Profisportkarriere beendet. War dann von Anfang an geplant, dass du in dem Basketball erhalten bleibst und Richtung Jugend schaust? Also du hast ja, glaube ich, auch mal Kulturwissenschaften noch studiert, Filmwissenschaft. War da noch der Weg offen und kam dann Alba um die Ecke und hat gesagt, wir wollen dich? Oder hast du immer schon gedacht, nee, Basketball soll schon Teil des Lebens bleiben?
Das Gute ist, dass man im Nachhinein alles konstruieren kann und Sachen behaupten kann. So und so war das. Das war alles, nee, es war intuitive Entscheidung. Ich hatte schon lange vor zu studieren. Deswegen war dieses frühe Aufhören war für mich gar nicht so früh, weil ich konnte dem endlich mal nachgehen. Das ordentliche Nachdenken über Dinge. Mein Studium, klassisches Taxifahrerstudium, Film- und Kulturwissenschaften ist ein tolles Studium. Ich habe das gerne studiert, fertig gemacht und eigentlich habe ich da gelernt, strukturiertes Denken. So hört sich komisch an, aber war so. Und ist die Übersetzung ist eigentlich Kulturwissenschaft. In der Praxis ist für mich jetzt der Sport. Und kam eher zufällig, aber dann doch logisch. Der Geschäftsführer von Alba, Marco Baldi, ja, ist mein Freund, ein guter Freund. Und so war die Frage zum Ende meines Studiums, ob ich da nicht einsteigen kann und will. Und das wollte ich gerne. Und dann die Entwicklung aus dem klassischen Profisport hin zum Kinder- und Jugendsport, die kam so nach und nach. Da fühle ich mich viel, viel wohler letztlich, weil man da mehr machen kann. Das ganze Gebiet Sport, Bildung, Soziales ist ein Riesengebiet. Und nochmal, wir Basketballer sind, glaube ich, alle ziemlich gut damit, überhaupt Schule mitzudenken. Eine der wenigen Sportarten haben da auch Vorteile und können die jetzt ganz gut ausnutzen, wo immer mehr verstehen, hey, wir brauchen eigentlich ein neues System. Ganztagsschule sagt, dass unsere Trennung von Schulsport, Vereinssport, die ist komplett unlogisch. Und vor allen Dingen ist sie unlogisch da, wo halt Kinder nicht mit Eltern aufwachsen, die für alles sorgen.
Ich habe mal die Vorbereitung, die Basketballseite von Alba Berlin aufgeschlagen, das Thema Jugend angeklickt und dann habe ich das Gefühl, unter der Rubrik Jugend sind ungefähr dreimal so viel Inhalt wie bei den meisten Erstligisten die gesamte Seite. Und ich habe gelesen im Vorfeld, dass mal einer geschrieben hat, als Henning Harnisch zu Alba Berlin kam, hatten sie eine Jugendmannschaft und jetzt haben sie 91. Also ob die Zahlen jetzt noch genau stimmen, aber die Dimension, ich glaube...
Das habe ich alles alleine gemacht.
Ihr habt, glaube ich, über 100 Schulprojekte laufen zusammen mit Partnern auch vor Ort. Und ich habe das gelesen, also da geht es um internationale Projekte. Ihr macht Sachen mit China, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich habe diese Social Development Goals von den Vereinten Nationen, Agenda 2030 gelesen, dass das Thema ist. Es gibt eine Grundschulliga, es gibt eine Oberschulliga. Du hast einmal ein Projekt, glaube ich, an einer Schule initiiert, wo Sport und Chinesisch zusammen sind. Das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele Jugendprogramme in ganz Deutschland und bei vielen hat man ja das Gefühl, es geht vor allem darum, Nachwuchs für die Profimannschaft zu finden. Und wenn ich mich mal so ein bisschen in dein Mindset eingelesen habe, würde ich ja sagen, es geht ja eigentlich um was ganz anderes.
Ja, also wir, ne, ist immer ein Wir, immer ja. Ein Team. Wir haben uns dahin entwickelt. Natürlich kommen wir auch, wir haben unseren Kern im Leistungssport, im Unterbau des Profisports und das gibt's und das ist das Klarste. Wir versuchen einfach nur zwei andere Felder ernst zu nehmen. Das eine ist, die logische Grundlage für Jugendleistungssport ist der Einstieg in den Sport. Möglichst viele Kinder an dem Standort in Nürnberg, in Berlin sollen halt Basketball kennenlernen, idealerweise mit guten Lehrern, guten Trainern, dass sie Spaß dran haben und dann auch gut werden. Und das können aber immer nur ein paar Mädchen und Jungen. Und das Feld, was wir auch bespielen, da wird es interessant, weil das macht eigentlich fast kein Profiverein in keiner Sportart. Wir wollen für all die, die mit uns angefangen haben, aber dann nicht in diesen Jugendleistungssport wechseln, für die wollen wir auch was schaffen. Und das ist das Feld, wo der deutsche Sport am schlechtesten aufgestellt ist im Sinne von Ideen. Im Kern kennen wir nur, es gibt eine neue Formel, die habe ich erfunden. Die heißt zweimal einmal.
Okay.
Zweimal Training, einmal Spiel. Das ist so der Kern vom Mannschaftssport im Verein. Das kennen alle, das ist wirkungsmächtig. Es gibt aber ganz wenig andere Ideen, die dafür Sorge tragen, dass Jugendliche dabei bleiben, Spaß haben. Und ich glaube, da kann man extrem viel noch herstellen. Gerade Schulen sind auch dankbar, wenn man neue Sportideen hat. Die müssen gar nicht immer was direkt mit Basketball zu tun haben, aber natürlich auch. Also weil du das gerade ansprachst, Chinesisch, China ist ein unfassbares Basketballland. Mhm. Die jungen Leute lieben da Basketball und was liegt näher als Basketball zu nutzen als Medium für Dialog zwischen Schülern? Und wir haben Partnerschulen in China, in Peking, Shanghai und wir haben hier Partnerschulen und Gott sei Dank eine Stiftung, die uns fördert und da geht es haargenau darum. Und auch das ist etwas, was sozusagen festigt, dass halt junge Leute nicht mit Sportarten aufhören und wir können nur immer Beispiele schaffen, wir können nicht alles regeln, aber ich glaube, da wird es in Zukunft immer mehr gehen, weil es liegt nicht an den Sportarten, dass 15-Jährige mit dem Sport aufhören. Unsere Strukturen und die Leute, die Strukturen leben, sind oftmals nicht so, dass Jugendliche sagen, das muss ich unbedingt weitermachen.
Es geht ja bei dir auch, habe ich das Gefühl, oder bei euch, immer um noch eine Stufe mehr. Du hast mal gesagt, wir müssen vor Ort gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und Sport erklärt nicht alles, aber wer Sportler ist, versteht es. Das fand ich auch einen sehr schönen Satz.
Von mir?
Angeblich, ja. Entweder gut erfunden oder zitiert. Jetzt ist China ja ein Land, was ja nicht so ganz, wie soll ich sagen, mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmt. Hast du das Gefühl, dass man auf der Ebene Sport eine Kommunikation herstellen kann, um das andere auch irgendwie auszutarieren?
Wieder Sport kann nicht alles lösen. Sport ist aber wie Kultur oder ja, deswegen generell die Fächer Sport, Kunst, Musik, die müssen viel mehr kämpfen gegen PISA-Macht. Aber Kultur und Sport, ob das Theater, Tanz, was auch immer ist, Musik, eignen sich total gut, um halt Leute mit einfachsten Mitteln zusammenzubringen. Ne? Ist ein Schüleraustausch mit einem Thema wie Basketball ist einfach und gut. Und ich glaube, so unterschiedlich Länder sind, man kann nicht kommunizieren als Lösung. Ne? Und der Sport kann da gerade im Verhältnis zu Bildungsorten, kann echt eine gute Rolle spielen auf der ganzen Welt. Deswegen gucken wir gerade, was sind denn für uns Basketballer so gute Austauschländer? Man kann ja alles machen, es geht ja alles, alles erlaubt. Island, Argentinien, Spanien. Und wir können nicht alles gleichzeitig machen, aber nehmen das ernst. Wir haben beispielsweise aber auch eine Partnerschaft mit Maccabi Tel Aviv. Mhm. Das ist dann Jugendleistungssport. Da geht es auch um die Geschichte Deutschlands, dass das so eine Verantwortung ist und der man so gerecht werden kann. Also die Familien nehmen jeweils Kinder aus dem anderen Land auf in einem Besuch. Ich glaube, dass der internationale Austausch eines der interessantesten Felder jetzt schon ist bei uns, aber in Zukunft noch mehr wird und den wir mehr auch teilen wollen und stark machen wollen, dass man da mehr hingucken muss.
Wenn man das anschaut, dann sieht man einfach, dass auch bei Alba ja ganz viele Leute offensichtlich mit diesen Projekten befasst sind. Also wie du sagst, du bist nicht nur du selber, sondern ich würde sagen, es sind mindestens, ja, weiß ich nicht, 15 Hauptamtliche, die wahrscheinlich in diese Richtung
mehr.
Wie kannst du denn einer Struktur wie Alba Berlin diese Stellen sozusagen aus dem Etat leiern, wenn du sagst, naja, die meisten, die von diesen Schulprojekten, die bei uns Grundschulliga spielen, die meisten werden nicht als Malte Delo dann irgendwann Euroleague spielen, sondern die sind halt dann auch irgendwie im Sport mit dabei. Wie kann man dieses Geld da oder diese Ressourcen überhaupt mal aktivieren?
Also im Kern, der Start oder wie ich das jetzt zusammenfassen würde, ist, wir sind eigentlich wie so ein Start-up mit guten Grundideen in einem geschützten Raum, weil es gab das Profiteam immer. Mhm. Aber alle Ideen, Inhalte, die wir umgesetzt haben, die wurden von immer mehr Leuten angenommen. Also staatliche Orte haben zu staatlichen Mitteln geführt für die Arbeit an Kita und Schule. Es gibt neue Töpfe. Wir haben mittlerweile drei tolle Stiftungen als Partner und konnten uns immer weiterentwickeln. Bei uns arbeiten jetzt, und die Zahl ist wirklich verrückt, jetzt sage ich sie doch, wir haben 120 Trainer, Kinder- und Jugendtrainer, da sind 50 hauptamtlich und wir haben über 30 Leute, die hauptamtlich nur in der Jugend arbeiten. Und wir haben jetzt gerade durch die zwei, also Stiftung und Mittel vom Bundesinnenministerium, 8 Leute eingestellt, die teilweise gar nicht mehr aus dem Basketball kommen. Das sind so akademische Sportmenschen, die aber wieder eine Runde dafür sorgen, dass halt neue Ideen weiter werden. Und das ist so, das hält mich mit auf Trab, weil das natürlich immer eine Herausforderung ist und es gibt auch ein Risiko, dass etwas zu groß wird. Aber das ist die Lage gerade und das Ideal ist eigentlich, dass wir das so machen, dass man das gar nicht trennt, sondern deswegen unsere Profimannschaft auch da steht, wo sie sehen. Zum einen, wir bauen uns unseren eigenen Nachwuchs fürs Profiteam, aber im Sinne von einem Profisportverein, also der Kern der Nachhaltigkeitsarbeit ist, im eigenen Arbeitsfeld etwas dafür zu tun, dass es besser wird. Profiverein in der Region kümmert sich um den Nachwuchs, entwickelt Graswurzelideen, Basisarbeit und dass das dafür sorgt, dass dadurch auch Partner kommen. Und da sind wir ziemlich auf dem Weg. So, möchte nicht sagen, was der nächste Schritt ist, aber das ist gut und immer mehr verstehen die Leute auch die Wechselwirkung. Es entwickeln sich, also das ist alles entstanden aus einer sportlich-inhaltlichen Idee. Es kam nicht aus dem Marketing oder aus dem PR, ist wichtig. Aber so nach und nach haben alle verstanden, was die Wechselwirkungen sind. Wenn man Kinder ins Spielen bringt, die Basketball mögen, die Alba mögen, ja klar, dann kaufen die sich auch einen Hoodie von Alba.
Ja. Und gehen in die Halle später und bringen ihre Eltern mit und die Geschwister.
Genau. Und das ist ja nicht irgendwie was Verbotenes, sondern genau.
Wobei ich das Gefühl habe, auch immer, du sprichst ja auch von Kindern, wo die Eltern sich nicht kümmern können. Du sprichst davon, dass durch den Sport, durch den Teamsport Fähigkeiten geschult werden, die für die Gesellschaft, für die Demokratie, für uns alle, für die ganze Gesellschaft wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass du viel auch natürlich mit Politik zu tun hast in der Kommunikation. Und Du hast ja eine Idee mal gehabt, glaube ich, zu sagen, wir müssen das Ganze revolutionieren. Also es muss im Prinzip anders werden. Wir haben Strukturen, jetzt nicht nur im Sport, sondern überhaupt, was Kinder betrifft, was wir anders machen müssen. Wie frustrierend ist es, sozusagen die Erkenntnisse zu haben, das Nachdenken darüber, zu Ergebnissen zu kommen und dann gegen Wände zu laufen von Strukturen, von Politik, von das geht aber nicht.
Keine Ahnung, was das ist bei mir, aber ich glaube, ich freue mich immer, wenn irgendwas klappt. Ich freue mich auch, wenn ich neue Leute kennenlerne, die auch Bock haben. Und ich bin gerne jetzt hier in Nürnberg, freue mich jetzt schon aufs Abendessen. Es ist, glaube ich, es gab Phasen, da war ich frustriert, weil es nicht so weiterging, wie ich halt dachte. Aber jetzt, wie ich das eben geschrieben habe, was wir da jetzt gerade loslegen, dass wir dieses deutschlandweit agierende Projekt haben, ich glaube, dass wir eigentlich sehr viel hinkriegen. Könnte immer mehr sein, aber das ist die Lage. Ich habe halt immer im Kopf, das ist so ein Bild, ich durfte mal mitmischen im hessischen Wahlkampf und habe das gnadenlos genutzt als sozusagen Fortbildung im Sinne von, wie ein Bundesland seinen Sport macht. Ne? Ich habe hospitiert, dreimal 14 Tage, ich habe mir alles angeguckt, große Vereine, kleine Vereine, Unis, Kitas und so weiter und war unter anderem in so einer klassischen Brennpunktschule in Frankfurt, so Fuck you Goethe, super lustig, war Teil im Sportunterricht der 9. Klasse und da war ein Mädchen, die war so auffällig, weil die war so lebendig und so auch schnell anti, die hat nicht mitgespielt, aber die hatte wirklich Ausstrahlung, ne? Und dann irgendwann zu Ende habe ich die ganzen Mädchen gefragt, da war sie dabei natürlich, sie soll mal ein Mannschaftsfoto machen und so tun, als ob sie gerade Fußball-Weltmeisterin geworden sind und zack, eine Sekunde haben die so geguckt, so super. Und die habe ich danach gefragt, weil ich wusste schon nach dem Sportunterricht, die will nicht jetzt im Fußball landen, aber ob es an ihrer Schule darstellendes Spiel gibt. Und das gab es nicht. Mhm. Und dann habe ich mich aber gefragt, so ein Mädchen, wo man merkt, dass da irgendwie was abgeht, was wäre denn, wenn die, es muss nicht ab der ersten Klasse sein, ab der dritten Klasse in so eine Theateridee reinwächst. Mit Trainern, mit Lehrern, mit Erziehern, Sozialarbeitern, wem auch immer, die würde doch in der 9. Klasse alle an die Wand spielen. Und man überlässt das so Zufällen und Schicksalen, da was passiert. Und ich glaube, diese Bildungsidee, die in diesen Kulturfächern Kunst, Musik und was man sonst so machen könnte, Theater ist und im Sport, die wird total unterschätzt, welche Wichtigkeit die haben kann. Wir freuen uns immer, wenn es Beispiele gibt. Es gibt Dokumentarfilme, so, wo man mal ein Jahr was macht. Aber warum legt man denn nicht die Energie da rein? Und das finde ich, das konnte mir noch niemand erklären, warum eigentlich. Und das hat definitiv Potenzial. Und im Sport ist es so, ich glaube, dass wir ganz neu kämpfen müssen, dass Schulsport wichtig ist und wird bei vorneweg Schulleitung so zu verstehen, dass Identität an der Schule durch Sport laufen kann, durch Mannschaften, durch Wettbewerb, durch Turniere, durch Highlights und dass Sportlehrer wichtige Leute an Schulen sind und für uns Sportler eigentlich die wichtigsten, weil da sind alle. An Schulen sind alle. Das heißt, wenn wir da nicht hingucken, dass da gute Leute sind, dann machen wir was falsch. Und das ist ein Zusammenspiel, Vereinssport zusammen mit den Unis. Da passiert wenig noch, aber da sind auch, lernen wir jetzt kennen, viele gute Leute unterwegs, die das teilen. Aber da müssen wir ran. Ich finde, man denkt viel zu wenig über Sportlehrer nach.
Ja, und auch über Sportunterricht, du hast genau. Das auch mal gesagt, gibt es eine tolle Sportart an einer Schule, die an einem Lehrer hängt, dann geht der Lehrer in Rente oder in Pension und dann ist das Projekt tot. Kann es ja eigentlich nicht sein.
Kann es nicht sein, dann ist der, genau, super, du hast meinen Text gelesen. genau, und dann müssen wir dich fragen, wenn du eine Sportuni hast, warum fragt man nicht bei angehenden Lehrern nach, was ihre Lieblingssportarten sind, dass man sagt, guck mal, da gibt es eine Schule, da ist Rudern stark. Wenn du selber Ruderer bist, du kannst da einen Ruderschwerpunkt haben und kriegst dafür auch 8 Stunden angerechnet. Mhm. Solche Dinge sind nicht verrückt, passieren leider nicht.
Und ist auch nochmal, du hast ja in hessischer Wahlkampf, da hast du nochmal den Wahnsinn des Föderalismus wahrscheinlich nochmal kennengelernt, dass es in Hessen ganz anders ist als in Baden-Württemberg und in Niedersachsen wieder anders als in Sachsen-Anhalt. Das kommt auch noch mal dazu. Das muss dann wahrscheinlich 16 Mal jemanden überzeugen in Deutschland.
Okay, das ist Leistungssport, genau.
Du, Alba Berlin und die virtuelle Trainingsgruppe während der Corona-Zeit war ja sogar in den bundesweiten Nachrichten und als Vorbild gelobt. Und ganz viele haben gesagt, Mensch, das habe ich gemacht. Und auch hier unser Gastgeber Kai Malz-Kummer von Energy hat gesagt, seine Tochter hatte es am Stundenplan stehen, mit Alba Berlin Sport zu machen. Das ist eine tolle Initiative gewesen, aber natürlich immer nur ein Teil von dem, was man sonst machen konnte. Was hast du für den Eindruck, wie schwer war das für Kinder und Jugendliche oder wie schwer ist es noch für Kinder und Jugendliche aufgrund der Situation, wie wir sie gerade wieder haben?
Also eine Sache zu dieser täglichen Sportstunde, die dann Sport macht Spaß hieß und heißt und das haben wir weiterentwickelt. Es gibt jetzt einen Lernort für vorneweg Lehrer, aber auch Erzieher und Trainer. Also das gab es auch noch nicht, einen digitalen Lernort, kann jeder rein. Es gibt eine Fortbildungsreihe online und in den Bundesländern. Und was du gerade meinst, ne, mit wie halt Leute darauf reagiert haben, ist unfassbar. Also wie das losging, wie wir so viel Liebe gekriegt haben. Es gab immer bei diesem YouTube-Kanal, gibt es unten drunter immer Kommentare. Spaß habe ich mal mir selber laut vorgelesen, was da stand. Das war einzige Liebe. So. Und dass wir sowas machen konnten, ist natürlich toll und hat uns geholfen natürlich auch, dass es weitergehen konnte. Ich glaube, diese Zeit, also wenn, die alle sind leidtragend, aber Kinder vorneweg. Und deswegen sind ja jetzt alle gerade so auf Obachtstellung, was jetzt kommt, weil jetzt kommt man gerade wieder ein bisschen in den Rhythmus. Und alle denken, das darf jetzt nicht aufhören, das darf nicht. Das ist für die Kinder die Hölle. Ne? Und aber wenn es so ist, müssen wir kämpfen, müssen wir eine neue Runde das und das machen und halt weitermachen. Und dann wird nicht einfach so werden, das ist schon ein harter Einschnitt.
Du hast ja als klassischer Teamspieler immer gesagt, das bin ich nicht alleine, was ich da mache und ich habe ganz viele Leute. Wie würdest du deine Rolle beschreiben? Bist du derjenige, der die Inspiration, die großen Linien gibt und dann die Leute aufs Gleis setzt? Oder bist du der, der den Namen mit dem Namen die Türen öffnet? Oder was würdest du sagen, was deine Rolle ist? Wenn man sieht, wie viele Projekte es sind, ist klar, dass du das nicht alles begleiten, ausdenken, so machen kannst.
Ja. Also wenn es nur der Name wäre, dann wäre es eh schwierig, weil du kennst den Namen noch, ein paar andere auch, aber das sind nicht viele. Ich glaube, es ist so eine Wechselwirkung aus, zum einen, weil du sagst Team, mich motivieren andere Leute, also wir haben halt bei uns arbeiten sowieso nur nette Leute, also gute Leute und halt inhaltlich fitte Leute und Leute reinzuholen, zu fördern und mitzubauen, das interessiert mich sehr, auch aus einer Faulheit raus, weil so eine eigene Führung, Leitung ist natürlich viel angenehmer, wenn die anderen das meiste machen. Und das andere ist ich bin schon der ich entwickle gerne, ja, ist so großspurig, aber Ideen, also etwas weitertreiben, auch so Arbeitstechniken, die im Sport so nicht so viel sind. Ne? Also dieses Miteinander, sich Zeit geben, nachdenken, weiterkommen. Und die dritte Ebene, die bei mir stark ist, also ich habe großen Spaß an nicht nur Leuten, die bei uns arbeiten, sondern Leute generell aus dem Sport, aus der Politik kennenlernen und lernen. Ich durfte gestern 2 Stunden hospitieren. Ich wusste das gar nicht, dass sie das so angelegt haben in Berlin bei der Caritas. Die haben mir ein Kinder-Jugendhaus gezeigt und natürlich total interessant. Also bin sehr dankbar, ich habe einen tollen Job.
Also den Eindruck hat man tatsächlich, das ist cool, weil du gesagt hast, nicht mehr alle kennen dich. Diejenigen, die dich kennen, denke ich, haben als erstes immer 1993 im Hinterkopf. Deutschland Basketball-Europameister in Deutschland. Außenseiter, ein legendäres Team mit Svetislav Pesic und dann Kai Nürnberger, Chris Welp, was auch immer. Die Geschichten hast du wahrscheinlich hunderte Male schon erzählt. Du hast auch gesagt, dass vor diesem Finale du einen Migräneanfall hattest, gar nicht wusstest, ob du spielen kannst und deswegen nach dem Finale nicht richtig realisiert hast, was da eigentlich passiert ist. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass das was ganz Besonderes ist? Weil ich glaube, es ist bis heute der einzige Titel, den Deutschland da im Basketball errungen hat, trotz Dirk Nowitzki.
Genau, natürlich trotz Migräne. Also ich habe realisiert, dass wir gewonnen haben.
Sieht man auf den auch Bildern schon, auch. Ja.
Dachte auch, das ist gut. Konnte nachts dann langsam aufwachen und habe mich dann auch gut gefühlt.
Warst dann, glaube ich, in München noch irgendwo schwimmen in der Früh am
Tag danach? In München, so südlich von Kaufbeuren, See mit Blick auf Schloss Schwanstein.
Ah, okay. Ja.
Das war auch morgens.
Ja.
Also ein bisschen muss man so einen Augenblick natürlich dehnen. Ich glaube, in dem ersten Monat, ich bin auch echt froh, dass ich so im Basketball sozialisiert bin und da, wenn man nicht gerade Dirk Nowitzki ist, vor allen Dingen damals noch mal anders, da hat man seine Ruhe auch. Aber da war so, ein Monat war es, haben gefühlt überall alle Leute einen angesprochen und wollten einen was sagen.
Mhm.
So in Marburg, wo ich herkomme, in der Kneipe, mir ein Bier ausgegeben und so, vielen Dank. Und dann so, oh, was ist denn das jetzt? Doch, das war schon, das ist großartig. Und je länger das ist, ist das natürlich, schon, wenn man selber Sportler ist und das Glück hatte, in einer guten Mannschaft zu sein und mit einem guten Trainer, einem tollen Trainer, dieses, dass man da mal so einmal was wirklich Herausragendes, das ist natürlich toll. Ne? Das macht die ganze Biografie nochmal anders rund.
Und wenn man jetzt dann als Spieler Europameister geworden ist, zigfach deutscher Meister war, war das dann auch der Punkt, wo du gesagt hast, okay, also jetzt lang sollte das nicht mehr gehen, weil ich glaube, das war es jetzt? Oder?
Ich hatte, ich habe ja eine sehr konservative Sportkarriere. Ich war als Schüler aus Marburg, habe ich in Gießen gespielt, 3 Jahre. Dann war ich
Leverkusen.
8 Jahre lang in Köln gewohnt, in Leverkusen gespielt. Und dann dachte ich, ich will mal einmal an einem Ort wohnen, also spielen, wo ich auch wohne. Plus Alba hatte gerade diese Entwicklung, dieser Umzug in die Schmelinghalle, und aufregend, Svetislav Pesic Trainer, tolle Mannschaft. Das war nochmal mir total wichtig und das ging auch gut auf, also wohnen, spielen. Und dann war noch eine Idee, ich wollte eigentlich nochmal ins Ausland gehen, was damals noch ungewöhnlich war, selten war. NBA war super weit weg. War, dass ich eigentlich zu Kinder Bologna gehen wollte, die Europapokalsieger waren, einen tollen Trainer, Ettore Messina. Und da war ich eigentlich schon fest da. Und vielleicht ist das so typisch in meinem Sportlerleben, habe ich halt kurzfristig abgesagt, weil ich gemerkt habe, ich will da nicht aufhören. Ich will jetzt einen guten Cut haben und ich möchte studieren und möchte mein selbstbestimmtes Leben. Und das war auch so, ein Jahr lang bin ich geschwebt, weil so vieles, was für alle Leute normal ist, wenn man mal so Leistungssportler war, das alles so kontrolliert, der Tag, das Training. Es wird alles vorgegeben und das mal nicht mehr zu haben, fand ich sehr gut.
Du bist ja als sozusagen hessischer Junge dann irgendwann in Berlin heimisch geworden, habe ich zumindest den Eindruck. Wir schauen ja vom Rest der Republik immer ein bisschen mit Stirnrunzeln auf Berlin, was gerade wieder für einen Wahnsinn passiert. Geht dir das noch auch ab und zu so oder bist du so sozialisiert, dass du sagst, na, das ist halt Berlin, wenn es bei der Wahl keine Stimmzettel gibt oder wenn irgendwie die S-Bahn irgendwie 3 Monate nicht fährt oder nur ab und zu? Oder bist du jetzt schon echter Berliner, würdest du sagen?
Na, ich finde, ich komme so aus einer Generation, bei uns in Marburg war es so, damals gab es noch Raucherecken und die Raucherecke ist, eigentlich wollten alle nach Berlin. Das war so das klare Ziel und es sind super viele Marburger dahin immer. Und es war ein altes Berlin im Sinne, es war noch sehr freakig, sehr viele Freiräume und so. Und dieses Berlin gibt es ja nicht mehr. Es ist ja sehr ordentlich.
Sven Regener Berlin wahrscheinlich das, oder?
Ja. Genau. Gutes Beispiel, genau, und sondern also die Stadt wird teuer, so wie andere deutsche Städte, und die verändert sich schnell, dramatisch. Finde sie nur immer, weil sie so unterschiedlich ist, total prima. Bin aber so ein typischer Zugezogener, der auch jetzt denkt, ach, man könnte eigentlich mal auch irgendwas auf dem Land haben. Aber bin natürlich durch den Job und die Freunde total verwurzelt. Genau, aber so über auch so Leute schimpfen, es gibt zu wenig Fahrradwege. Ich finde, wenn man das vergleicht, ist Berlin total führend. Also es gibt viele Sachen, die sind einfach top.
Dein Fokus ist ja, hast du gesagt, die Jugend und nicht mehr so Profi. Hier ist es in Nürnberg so, wir haben jetzt eine neue Halle, sind alle ganz stolz drauf. Und am 25. November um 19 Uhr kommt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Debütspiel von Gordy Herbert. Er spielt Qualifikation gegen Estland. Schaust du noch Nationalmannschaft oder ist das, geht das alles ein bisschen so unter außerhalb der Turniere? Oder ist das schon noch ein Thema, wo du auch einen Blick drauf hast?
Nee, es gibt so Phasen. Mit den Olympischen Spielen, das war so eine Phase, das Qualifikationsturnier habe ich gerne geguckt. Mhm. Und so ist, ich muss mich immer, es muss so einen Zugang finden und ich glaube, das ist so ein Spiel, was man gucken will. Weil, wie gesagt, das erste Spiel von Gordy, interessant, auch welche Mannschaft da wie spielen wird. Und ich finde sowas natürlich auch interessant. Also ich wusste das gar nicht, dass Nürnberg jetzt eine neue Halle hat. Das ist toll. Ist immer ein ganz klares Zeichen für, hey, hier ist ein Standort. So hier
kann was passieren.
Ja, genau. Und möchte nicht gleich sagen, cool, dann spielt ja Nürnberg bald erste Liga. Aber die Kopplung und dass so ein Länderspiel ein Zeichen ist dafür, also das finde ich das Thema eigentlich.
Wie schwer ist es für einen Bundestrainer, wenn er bei den Quali-Spielen irgendwie ein Drittel seiner oder 80% seiner Top-Leistungsträger nicht haben kann, weil die Europa League spielen oder weil die NBA spielen und mit der Versicherung und hier auch irgendwie verrückte Welt?
Ja, gleichzeitig, ich kam in die Liga zurück 2004. Da hattest du kaum ein Team, was einen deutschen Spieler hatte. Mhm. Es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Struktur, Reform, Quotenregelungen, Hauptamtlichkeit im Jugendbereich. Ja. Dass das Wichtigste ist, aber dass auch deutsche Spieler auch Deutsch reden können in den Mannschaften. Also das war auch nicht so. Also man hat die quasi zum Aussterben gebracht. Ist jetzt so, ich will nicht sagen, es gibt 50 Top-deutsche Spieler, aber es ist ein Pool von Spielern, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Ich glaube, dass man das mehr mal, man muss es nicht jeden Tag feiern, aber klar kriegen muss, das sind keine Zufälle, sondern haben halt Leute Arbeit reingesteckt. Hier arbeitet ja auch einer, der Ralf Junge, das ist im Begriff davon, der immer schon das gepusht hat. Das waren aber nicht viele, ne? Und aber durch diese Strukturreform ist das viel, viel mehr geworden. Und dass da jetzt wie viel in der NBA spielen? 7 oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt, 7 oder 8, ja, aber es gibt bestimmt Profis, die es wissen, aber
Das ist Wahnsinn, ja. Ist ein Ausdruck davon und es fehlt eigentlich nur noch, also Olympische Spiele Quali schon sehr groß, aber das generell so, ja, so ein Titel, wie wir den geholt haben, ne, das ist hart, also das ist echt schwer, aber sowas fehlt dann noch, ne, als man sagt, so was die Spanier und die Serben und die Litauer alle haben, das fehlt uns noch. Ich möchte keinen Druck aufbauen, aber da ist viel Potenzial.
Du hast gesagt, die Spieler stehen auch immer mehr im Fokus. Also NBA-Spieler, Stars aus Deutschland, Dennis Schröder ist ja mittlerweile auch über den Basketball hinaus bekannt. Mir ist eine Sache aufgefallen, vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen. Ist mir im Fußball das erste Mal so bewusst geworden, dass Jugendliche eigentlich nicht mehr Fan von Barcelona sind, sondern von Messi. Und wenn dann Messi von Barcelona nach Paris wechselt, dann kaufen sie sich halt das Paris-Trikot. Und die NBA mit ihrer Fokussierung auf Stars, auf Statistiken, und der hat jetzt hier 42 Punkte in 1,5 Vierteln und das sind die meisten Rebounds, das geht ja eigentlich mehr dazu, auch Teamsportarten zu individualisieren. Nach dem, was ich jetzt über dich so gelesen, gehört und jetzt auch erlebt habe, würde ich sagen, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du über Mannschaftssport denkst, oder täusche ich mich da?
Also grundsätzlich gibt es das Thema in der NBA schon irre lang, ne, dass einzelne Spieler so die Geschichte sind und nicht die Mannschaft. Es gibt aber natürlich auch total tolle Wechselwirkungen, Stephen Curry und Golden State. Also Stephen Curry denkt man nicht, dass der jetzt zu den Sacramento Kings geht. Könnte nochmal wechseln oder so. Mhm. Und schon auch, glaube ich, auch von Spielerseite schon eine Suche nach dem Ort, wo man es ist auch, ne, dauerhaft. Aber klar, es gibt die Tendenz und in Profisport generell. Nein, ich bin gnadenlos Romantiker, Oldschool. Glaub an Mannschaft, bin immer total froh, wenn halt Leute längerfristig wo bleiben, ist irre schwer. Also wir argumentieren immer, weil wir natürlich auch nicht die maximalen Mittel haben, bei unseren guten Spielern, die noch relativ jung sind, kommt zu uns, spielt ihr 2 Jahre und dann seid ihr viel, viel, viel mehr alles. Und so kriegen wir Spieler auch. Vor allen Dingen hatten wir das mit Aito und unserem Trainer. Super selten. Also das haben die europäischen Top-Clubs im Basketball. Die haben dann Mannschaften, die 4-5 Jahre zusammenbleiben im Kern. Und man sieht natürlich dann auch, wie die spielen. So, das ist ja für einen Zuschauer eigentlich auch das Schönste.
Und würdest du sagen, es ist, also wir haben ja, du hast dich ja viel damit beschäftigt, in dem Studium wahrscheinlich auch Thema Aufklärung und die Individualisierung, also dass ne, das Individuum sozusagen wichtig wird. Und ich habe in letzter Zeit ein bisschen das Gefühl, und diese Star-Fokussierung ist, glaube ich, nur ein Aspekt dazu, dass einfach unglaublich eine Individualisierung stattfindet. Und ich will es auch nicht zu sehr politisieren, aber die Idee zu sagen, ne, auch es ist meine Entscheidung, ob ich mich impfen lasse, es ist meine Entscheidung, also Steuern sind ein Verbrechen, ja, will ich dem Staat nichts zahlen. Ist das eine Tendenz, wo eine Gesellschaft im Moment hinläuft? Beobachtest du das auch?
Da hörst du dich kompetenter an oder da hast du dich mehr, also das kann ich nicht über einen Kamm scheren. Also okay. Sport, Mannschaft, einzelne Team und wie das in anderen Feldern ist. Oder andersrum, darüber habe ich eigentlich noch nie so richtig nachgedacht. Ich glaube, ich ahne, was du meinst, aber es sind schon andere Felder.
Okay. Du hattest ja mal, habe ich gesehen, eine Kolumne bei der Taz und hast erzählt, hessischer Wahlkampf mitgemacht. Das heißt, du hast auch einen Blick auf so große Strömungen, die so passieren. Und hast du das Gefühl, dass weil ganz viele sagen, im Moment ändert sich eine Tonlage in einem Land. Also die Leute werden gereizter, es ist eine gespaltene Gesellschaft. Es werden Sachen wieder sagbar, die noch vor einiger Zeit undenkbar gewesen wären. Du hast ganz vor ein paar Minuten mal erzählt, diese Initiative auch Alba Israel. Und da gab es ja auch das Gastspiel Fußball bei Union Berlin. Das war ja auch alles andere als erfreulich. Hast du das Gefühl, dass im Moment tatsächlich dass Dinge verrutschen? Oder sind wir einfach nur aufmerksamer, weil wir es medial viel, viel mehr hingesendet bekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man wird ganz schön wohin gebracht, permanent. Auch permanent aufgeregt. Ich halte mich eher an den Sachen, die ich direkt mitkriege und da kann ich das nicht beobachten. Da fällt mir eher auf, dass viele Leute ganz schön wach sind gerade, in einem positiven Sinne auch Sachen bewegen wollen und daran halte ich mich. Also den Rest kann ich eh nicht beeinflussen.
Und wie ist das Arbeiten in so einer Multikulti-Stadt Berlin? Kommt ihr da auch ab und zu mal das Thema Ressentiments gegenüber bestimmten Ethnien, Volksgruppen oder sagt ihr einfach, sobald jemand das Basketballtrikot anhat, müssen wir darüber nicht mehr sprechen?
Na, das ist mein Lieblingsbeispiel für was die Stadt Berlin ist und was der Spaß ist, hätte ich eben auch schon sagen können, ist, wir machen einmal im Jahr in unserer Grundschulliga das große Abschlussturnier. Es gibt in der Schmelinghalle gibt es 3 Nebenhallen, die haben insgesamt 9 Basketballfelder, was natürlich top ist. Und da spielen dann am Wochenende von Freitag bis Sonntag jeden Tag immer so 1000 Mädchen und Jungen aus über 100 Schulen, mit mehreren Mannschaften, die Schulen, aus der ganzen Stadt. Marzahn trifft auf Zehlendorf, trifft auf Neukölln und Wedding. Und viele Eltern gucken da auch zu. Und in den ganzen Jahren, seitdem wir das machen, gab es nicht einmal irgendjemand, der irgendwas gemacht hat, wo man dachte, ey, das läuft nicht. So, woran liegt das? Es ist schon Basketball. Mhm. Also ich glaube, der Kern ist Basketball. Irgendwas lehrt Basketball alle, so devot zu sein, ne? Aber natürlich auch, wie wir es aufziehen und unseren Geist und welche Rolle unsere Schiedsrichter spielen. Aber das finde ich immer, wenn man sich ein Bild machen will von der Stadt, also da sollte man zum Zugucken kommen. Also da kriegt man Bock auf die Stadt und sieht halt so eine Vision.
Sport erklärt nicht alles, aber wer Sportler ist, versteht es. Ich denke immer noch, dass du es gesagt hast, aber es ist auf jeden Fall
ein guter.
Aber wenn du mal aufs Jahr, sagen wir mal 2022 vorausblickst, wenn es alles jetzt so läuft, wie du dir es vorstellst, was ist dann 2022, was passiert dann auf deinem Gebiet jetzt?
Na, wir sind jetzt gerade hier wegen dem Projekt Sport vernetzt und Nürnberg so als eine der Standorte läuft sehr gut an, macht Spaß. Das Projekt sozusagen, so wie wir das angelegt haben, sich halt weiterentwickelt. Gucken halt auch immer, dass wir aus den einzelnen Sportarten so Leuchttürme reinholen. Wir sind gerade im Austausch mit Flensburg Handball, typischer Leuchtturmort. Ne? Und dass wir das so im Sommer wollen wir uns dann alle treffen in Berlin. Also alle, die mitmachen, das wird schon relativ groß, aber das wird so ein Punkt sein, symbolisch parallel dazu, dass unser digitales Lernen, das hat natürlich auch was, diese beiden Projekte sind letztlich eins, dass mehr Leute das mitkriegen und damit arbeiten. Das ist so erstmal die simplen Ziele. Und dass sich die vielen Mitarbeiter, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren dazugekommen sind, dass sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern dass wir miteinander gut und klug arbeiten und dass sich das gut weiterentwickelt. So.
Dann danke ich dir fürs Dabeisein, fürs Herkommen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Liebe für all die Projekte. Hört sich sehr spannend an. Ganz viel Erfolg auch für die Beweg dich-Initiative hier der Tornados Franken in Nürnberg. Ganz herzlichen Dank an der Stelle auch an Kai Malzkummer und Radio Energy, dass wir hier zu Gast sein durften. Ganz vielen Dank an Marc Kullenberg von den Tornados Franken fürs Vermitteln und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Nürnberg Falcons, der Podcast.